Herzlich willkommen bei Future Vet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind
Katharina Jäger
und Sonja Hegel. Schön, dass du dabei bist.
Hallo zu dieser neuen Folge. Hallo, liebe Kathi. Ich freue mich, dass wir wieder zusammengekommen sind und auch, dass wir heute über ein besonderes Thema, wie ich es finde, ein bisschen mal sprechen und mal so ein bisschen die Tür öffnen. Im Zweifel habt ihr es ja schon im Titel der Folge gelesen. Wir wollen heute mal über das Thema ADHS sprechen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, das Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom, also die Abkürzung ist ADHS. Und ein Thema, was ich glaube vor allem dich ja auch sehr beschäftigt hat lange oder auch immer noch beschäftigt, weil es dich einfach betrifft. Und wir haben ja auch immer mal wieder schon die einen oder anderen in dem Podcast besprochen, die wahrscheinlich mit dem ADHS zusammenhängen können. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir lassen uns mal drüber sprechen. Es ist Zeit, dass wir mal eine Tür aufmachen. Genau, und jetzt würde ich gerne mal mit dir einfach mal losquatschen. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, ja, in welcher Situation du bezüglich ADHS ist, warum das so eine Rolle für dich spielt und vielleicht nochmal, was das eigentlich, ja, nicht unbedingt per Definition, aber wir sind ja mal hier unter Akademikern, was das vielleicht einfach im Genauen auch bedeutet und heißt.
Also, ja, warum es mich beschäftigt, ist, dass ich dieses Jahr offiziell meine Diagnose bekommen habe. Und da geht es schon mit den Stigmata so ein ganz bisschen los. ADHS wird oft wahrgenommen als, ja, eher so kleiner Jungs. Defizit, würde ich jetzt mal sagen. Also, wenn man an ADHS denkt, denkt man an kleine Jungs, die sich nicht benehmen können, aus der Reihe tanzen, sehr auffällig sind, sehr laut sind und im Unterricht ständig auffallen. Und das ist auch ein Problem, weil Mädchen und Frauen erfahrungsgemäß sehr viel später oder gar nicht diagnostiziert werden. Das heißt, in unserem binären System werden Mädchen ja mehr darauf gedrillt, angepasst zu sein, artig zu sein, nett zu sein, lieb zu sein, nicht aufzufallen. Na, also das pauschalisiere ich jetzt einfach mal so ein bisschen, aber das stelle ich jetzt einfach mal so hin. Und Jungs werden mehr darin gefördert, wild, laut und dieses Beispiel, wenn du ein kleines Mädchen hast in einem Kleid, dann wird als Kompliment gesagt, oh, die siehst aber süß aus und bei einem Jungen, oh, du bist aber mutig, weil du auf den Baum geklettert wirst. Na, also wir behandeln ja einfach Kleinstkinder schon unterschiedlich und dadurch ist für Jungs aus der Reihe tanzen ein anderer Raum da, der für Mädchen, so habe ich es auch in meiner eigenen Entwicklung empfunden, nicht so da ist und das heißt, dass Mädchen das eher gegen sich selbst richten oder im Inneren einfach unruhig sind, aber nicht nach außen tragen. So, das heißt, dass das halt nach außen anders oder weniger sichtbar ist. Und deswegen werden Frauen, ja, wenn sie überhaupt diagnostiziert werden, erst im Erwachsenenalter, weil die eben nicht diese Symptomatik erfüllen, immer zu kippeln, immer zu himpeln, hampeln und so weiter und so fort. Vielleicht auch ein bisschen, aber das äußert sich halt einfach bisschen was anders. Und deswegen bin ich auch erst dieses Jahr diagnostiziert worden. Und das ist insofern ja ein kleines Leid, weil ich unter anderem wegen des ADHS mein Studium fast nicht geschafft hätte. Ihr wisst alle, Tiermedizin ist ein unglaublich anspruchsvolles Studium, das mit sehr viel Fleiß ein bisschen besser zu meistern ist. Und wenn man eine Erkrankung hat, die mit sehr viel Prokrastination einhergeht. Und damit meine ich jetzt nicht, und das ist auch tatsächlich ein Stigma von ADHS, wenn du irgendwo hingehst und sagst ADHS, ich bekomme Aufgaben nicht fertig. Ja, das haben wir doch alle, dass wir mal eine Aufgabe hinschieben. So, nein, das ist nicht das Gleiche. Also das ist was, wo es dann manchmal nicht so ganz ernst genommen wird. So. Das heißt, dass ich einfach viel mir vorgenommen habe, für Prüfungen zu lernen und das einfach nicht hingekriegt habe, ganz schlicht und ergreifend. Und dann auch bei mehreren Prüfen im Drittversuch war. Im Physikum sind es ja eigentlich fünf Prüfungen. Ich habe 11 gemacht zum Beispiel. Also habe einfach, ihr müsst euch vorstellen, meine Schullaufbahn war sehr einfach, sehr geradlinig. Ich hatte sehr gute Noten, hatte überhaupt keine Probleme. Und dann habe ich angefangen zu studieren und bin massiv ins Straucheln geraten und kam damit überhaupt nicht zurecht, weil halt einfach von dieser kompletten Fremdbestimmtheit Schule zu ganz viel Eigenverantwortung, die ich überhaupt nicht leisten konnte. Ja, und gleichzeitig halt auch neue Stadt, eigener Haushalt. Ja, also so völlig gestrandet einfach. Und dann war es so, dass ich mehrere Drittversuche hatte und das mehrfach auch kurz davor stand, wenn ich den jetzt nicht bestehe, dann ist das Studium eben vorbei. Und das habe ich ja nicht, ich habe für diese Prüfung nicht gelernt, weil ich faul war, sondern ja, weil ich einfach nicht konnte. Ne? Und gleichzeitig dieser Druck, in diesem Semester zu sein und das Gefühl zu haben, sich umzugucken, okay, die anderen kriegen das alle hin, aber ich struggle. Und das war natürlich auch mit extrem viel Scham irgendwo verbunden, weil niemand hat außer mir 11 Physikumsprüfungen gebraucht. Aus meinem Umfeld
ja,
zumindest.
Wow. Ja.
Na, also, und damit halt einfach nochmal ein anderer Stress, weil du hast dann halt auch einfach viel mehr Prüfungstermine als viele andere. Also das ist halt so, ich kann mich schon einschätzen, das ist nicht, weil ich dumm bin. So, ne? Also, und ja, das war so das Erste, wo halt einfach dieses Tiermedizinstudium mich massiv an meine Grenzen gebracht hat und ich im Nachhinein denke, oh Mann, hätte man das damals vielleicht ernster genommen oder mich vielleicht früher diagnostiziert, hätte ich, glaube ich, einfach mir sehr, sehr viel Leid im Studium erspart. Und das ist halt auch der Grund, warum ich gesagt habe, lass uns drüber sprechen, weil vielleicht sitzt da jemand anders und sagt, oh Mann, mir ging das irgendwie ähnlich oder so.
Ja, können wir nochmal kurz, eine sehr eindrückliche Geschichte ist, darüber sprechen. Du hast gerade schon gesagt, das geht mit Prokrastination so einher, aber es ist nicht das Gleiche, dass man einfach irgendwie gerade vielleicht mal keinen Drive hat. Jetzt, ne, also dieses, ich sag mal, so ein klassisches Bild, glaube ich, ist im Studium lernen, ja, eigentlich müsste ich ja lernen, aber ich putze jetzt heute mal meine Küche. Und ach, ich habe ja noch lange nicht auf dem Schrank gewischt. So. Also dieses, das ist was, glaube ich, viele im Studium hinter sich hatten. Das ging mir auch so, also dass man sich gerne dann mit anderen Sachen beschäftigt hat und so. Es gab bei uns immer so eine Redensart, also so sauber wie in der Prüfungszeit war meine Wohnung noch nie. Das ist für mich so ein bisschen Prokrastination im Sinne von sich so ablenken, irgendwie keinen Zugang finden. Ich glaube aber, dass ADHS da einfach was anderes macht, wie ich es richtig verstanden habe, ist es ja was, also das Gehirn tatsächlich ein bisschen anders tickt, irgendwie andere Wege hat. Ich kenne das immer nur, ich sehe immer mal wieder auf Instagram oder so Videos von Frauen, die viel drüber sprechen, was ich sehr cool finde. Also da sind Frauen ja irgendwie auf jeden Fall so selbstbewusst darüber auch zu sprechen. Da kriege ich so mit, dass die, wenn das ja so alltägliche Sachen sind, dass sie halt sagen, ah, ich will was essen, dann stehen sie in der Küche, machen sich ein Brot, dann fällt ihr Blick auf einen Putzlappen, ach, der muss ja in die Wäsche, dann bringen sie den in die Wäsche, dann gehen sie in die Waschmaschine, dann, ach, da ist ja noch eine Wäsche drin, die muss ich ja aufhängen, dann nehmen sie das mit, gehen ins Schlafzimmer, wollen das irgendwie aufhängen, sehen, dass dort aber ein angefangenes Bastelprojekt liegt, dann, ach, da wollte ich ja sowieso auch fertig machen. Und dann steht sich das so durch den Tag und am Ende des Tages ist totales Chaos und das Brot, was sie eben mittags nicht gemacht hatten, liegt unangetastet in der Küche. Das Essen wurde vergessen, die Wäsche ist nicht aufgehangen und am Ende im Zweifelsfall ist ein großes Frustpotenzial da, weil, wie du sagst, man ist ja nicht dumm, man sieht dann schon, was das Ergebnis ist und dass das, was eigentlich auf dem Plan stand, gar nicht stattgefunden hat. Und ich vermute, das ist dieses Aufmerksamkeitsdefizit-Thema in dem ADHS. Kannst du uns da einmal mitnehmen, also was passiert da oder wie ist da vielleicht auch, jetzt auch, wenn du an die Prüfung zurückdenkst, was ist da abgelaufen, dass du immer gemerkt hast, toll, jetzt muss ich noch eine Prüfung mehr machen und noch eine Prüfung mehr machen und nicht, weil ich dumm bin, sondern weil ich es einfach nicht anders kann. Was kannst du das beschreiben, was dich da abgehalten hat?
Also ich sag mal so.
Und kannst du überhaupt das also relaten, was ich gerade so erzählt habe? Kennst
ja, also ich sag mal so, in meiner Prüfungsphase war, weder habe ich für die Prüfung gelernt, noch mal meine Wohnung sauber. Also ich habe beides nicht geschafft. Und damit war halt irgendwie so ein bisschen dieses komplette Versagensgefühl. Weil du hast ja gar keinen Bereich, den du irgendwie im Griff hast. Ja, also weil die anderen sagen, ja, aber dafür habe ich ganz viele andere Sachen geschafft. Und ich habe endlich noch meine Steuererklärung abgegeben, ja, weil die war immer noch spannender als Anatomie. So, weißt du, so.
Ja.
So,
ja.
Das habe ich halt auch nicht hingekriegt. Und das ist halt, das Problem ist, dass es total schwer ist zu beschreiben, warum das nicht geht. Also, weil, wie habe ich mir gesagt, das kann doch nicht sein, dass du das nicht hinkriegst. Morgen muss das aber klappen. Morgen setzt du dich hin und lernst es. Und was halt zum Beispiel ein Teil des ADHS ist, oder, also, ne, wenn du einen ADHSler kennst, kennst du erstmal einen ADHSler, so, ne, das ist halt das ist bei jedem anders. Aber was damit halt einhergeht, ist halt ein super merkwürdiges Zeitgefühl und Zeitmanagement. Das heißt, ich kann auch überhaupt nicht einschätzen, wie lange brauche ich für eine Aufgabe. Und das habe ich schon irgendwo begriffen, dass ich das nicht funktioniert, also dass das nicht funktioniert. Das heißt, wenn ich mittags einen Termin habe um 13 Uhr, dann kann ich bis 13 Uhr nichts machen. Ich bin dann in einer Art Wartemodus, weil ich nicht sagen kann, ah ja, komm, fang kurz die und die Aufgabe an, weil dann habe ich die ja schon mal fertig, weil ich kein Gefühl dafür habe, wie viel Zeit ich noch habe, wie lange die Aufgabe dauern könnte und wie das ist. Das heißt, ich kann nicht einfach dann sagen, ja, ich fange mal an und guck mal, wie weit ich komme. Das geht halt nicht. Das heißt, wenn du einen Tag hast, wo du mittags um 13 Uhr einen Unikurs hast, dann kann ich den Vormittag nicht nutzen, um zu lernen. Und gleichzeitig finde ich es total schwer, das so zu sagen, weil ich das Gefühl habe, dass es halt so ein Stigma ist, wenn ich sage, ich kann das nicht, weil besser kann ich das nicht beschreiben, außer ich habe das 100-mal versucht und habe auch für mich selber, was das angeht, überhaupt kein Verständnis aufgebracht, weil ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, dass du um 13 Uhr einen Termin hast und es bis 13 Uhr nicht hinkriegst, das auf die Kette zu kriegen, dass du dann halt was lernst. Aber das heißt, dass es in meinem Tag, also oder in meinem Wochenrhythmus, ganz, ganz viele tote Tage gibt, die es für andere so nicht gibt. Also das heißt, wenn du halt, ich bin ja auch selten zur Vorlesung gegangen, weil das bringt mir ungefähr gar nichts, weil da sitze ich und spiele nur am Handy. Also da lerne ich auch nichts, weil stell dir vor, du kannst dich nicht fokussiert auf eine Sache konzentrieren und sitzt mit 200 Leuten in einem Raum, da vorne spielt der am Handy, der macht dies, da ist noch ein kleiner Hund, der irgendwie niedlich ist. Ja, no chance. Also was soll ich da? Ja, das heißt, ich war schon nicht viel da, sondern immer nur zu den Pflichtveranstaltungen. Aber im Endeffekt hat es gereicht, wenn ich jeden Tag ein oder zwei Termine hatte, dass die Tage für mich alle wie weg waren. Und dann lag halt super viel Druck auf dem einen Tag, an dem kein Termin war. Und ja, dann war natürlich mein Aufgaben-Workload völligst überladen und auch massivst unrealistisch. Und dann habe ich gedacht, so ja, das kann ich ja eigentlich eh nicht schaffen. Und dann, also im Endeffekt war es halt wirklich so, ihr wisst selber, wie viel wir lernen mussten für die Prüfungen. Na, also wenn wir überlegen, wie viele Seiten, dann habe ich teilweise vorher 10 Seiten gelesen und bin dann zu einer Prüfung gegangen. Ja, das kann nicht funktionieren. Und gleichzeitig habe ich mich das aber getraut, weil ich dachte so, ja, ich gehe jetzt dahin, es hilft ja nicht. Also irgendwie so, und das hat halt irgendwie sehr, sehr schwierig gemacht, weil ich das Gefühl hatte, oh Gott, die anderen, die lernen richtig. Und ich glaube, ich dachte immer, ich muss einfach nur lernen zu lernen, aber das hätte mir auch nicht so wirklich geholfen, glaube ich. Also, weil wenn ich mich hingesetzt habe und konzentriert war, dann muss ich mir die Sachen einmal durchlesen und kann sie. Also, wenn ich was schaffe, dann brauche ich viel weniger Zeit als andere. Aber den Anlauf an Energie, den ich brauche, um diese Sachen zu machen, ist einfach exorbitant hoch. Und es ist auch nicht, als würde ich dann in der Zeit andere Sachen schaffen. Ich schaffe dann genau nichts.
Ja, danke, dass du das mit uns teilst, weil ich kann mir vorstellen, dass das auch die Krux ist, sich da so erklären zu müssen. Ja, was ist denn da los? Warum läuft denn das nicht? Ich kann mir vorstellen, weil das ja auch, also wie soll man es auch anders beschreiben? Du bist ja in dieser Situation drin, einem Außenstehenden, der nicht in der Situation drin ist. Also wie fühlt es sich anders an, ist ja auch die Frage, ne? Was ist so der Unterschied? Aber es hört sich sehr an, dass, also ich kann, glaube ich, zumindest nachvollziehen, dass das sehr herausfordernd war und sehr anstrengend vielleicht auch wirklich war, weil ich meine, wir haben dich jetzt auch kennengelernt in den letzten 2 Jahren, in vielen Podcast-Folgen, die wir machen. Du bist ja sehr reflektiert und kriegst das eben auch mit, dass es eine Challenge ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es einfach eine ganz schön krasse Zeit war. Umso krasser und ehrlich gesagt, großen Respekt, dass du das so durchgezogen hast und dass du auch 11 Prüfungen gemacht hast, wo man eigentlich nur 4 oder 5 machen sollte, damit du das Studium durchrocken kannst. Finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und vielleicht kennt sich ja der eine oder die andere gerade auch wieder und merkt so, boah, irgendwie klingelt da was bei mir. Mir geht es da ähnlich. Ich glaube, deswegen sprechen wir auch heute einfach mal drüber. Ich finde das immer wichtig, diese Themen, über die so keiner spricht. Und ich finde, wir sprechen ja mittlerweile in der Teammedizin viel über Mental Health. Aber es gibt einfach solche sehr verbreiteten, sowas wie so ein ADHS-Syndrom, wo wir einfach wenig drüber sprechen oder auch Depressionen oder so Themen. Ich will das nicht alles auf einen Level stellen, aber einfach so Themen, über die sprechen wir wenig in der Teammedizin, finde ich. Und wie soll man denn herausfinden, dass man betroffen ist, wenn man sich immer alleine fühlt? Deswegen finde ich das cool, dass du es mit uns teilst. Wenn mal so meine Frage, wenn wir mal so ins Heute gehen, das hast du gerade ganz viel vom Studium berichtet. Ich erinnere mich, dass wir auch hier in den Folgen immer mal wieder das Thema hatten. Also auch da, dass es manchmal schwierig ist, oder schwierig war, das ein oder andere, diesen Anlauf zu finden für bestimmte Tätigkeiten oder wie wichtig die auch diese Struktur ist mit festen Terminen und so. Wie äußert sich das Ganze denn heute und wie bist du dann dahin gekommen zu sagen, ich gehe mal in eine Diagnostik rein, um das herauszufinden, ob ich betroffen bin? Wie war da der Weg?
Also im Endeffekt ist es so, dass ich es heute so habe, dass ich Termintage habe und Nicht-Termintage. Das heißt, es gibt Tage, an denen habe ich nur Termine und die arbeite ich ab. Und es gibt Tage, da habe ich keine Termine und an denen kann ich Projekte machen. Da fange ich übrigens oft erst an, um 15 oder 16 Uhr zu arbeiten. Ich will nicht um 15 oder 16 Uhr anzufangen zu arbeiten, aber das ergibt sich dann einfach so ein bisschen. Ja, mir ist gerade noch was eingefallen zu dem, was mache ich denn stattdessen eigentlich? Ja, alles andere. Also, aber trotzdem ist nichts zielgerichtet. Also es ist so, es springt halt wirklich so von einem anderen. Und ich finde halt, also manche beschreiben ADHS so, es ist, als hättest du einen Computer, auf dem sind 30 Tabs offen, 3 blinken und einer spielt eine richtig ätzende Melodie. Und so ein bisschen ist es. Also in meinem Gehirn funktionieren, also laufen halt wie 4, 5 Programme gleichzeitig ab. Das heißt, dass es mir natürlich auch manchmal schwer fällt, in einem Gespräch den Faden zu halten, dass es mir schwer fällt, also ne, weil wenn du mit mir Gassi gehst oder so, dann, wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, wir zwei reden miteinander, dann denke ich darüber nach, so, ach, okay, ich könnte mir noch Tee machen. Also es ist so, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen offensichtlich, aber es ist so, dieses, ich habe jetzt gerade nochmal parallel darüber nachgedacht, ach, die und die Aufgabe müsste ich noch machen. Und das muss ich halt parallel so ein bisschen ausklammern und sagen, okay, ich habe zwar den Gedanken, den registriere ich jetzt kurz, aber ich muss halt trotzdem irgendwie beim Hauptgedanken bleiben. Manchmal gelingt es, oft aber auch einfach nicht. Ja, also mittlerweile gehe ich da offen damit um und sage, ganz kurz, der Gedanke ist gerade in meinem Kopf, ich muss den kurz entweder markieren, irgendwo notieren oder halt irgendwo dir kurz mitteilen und danach können wir über das Hauptthema wieder reden. Ich finde dann aber auch oft nicht ins Hauptthema wieder zurück, sondern bin so, ah ja, kannst du mir nochmal helfen mit dem Faden? Ich meine, für euch hört sich das dann manchmal nicht so an. Beim Podcast kann ich dann Pause machen, Sonja fragen und sagen, so, kommt, na, also ich schaff's schon. Aber das ist halt eine Rolle, was jemand bringt. Und jetzt ist es gerade so ein perfektes Beispiel, weil ich habe keine Ahnung mehr, was deine Frage war, weil ich mich jetzt verrannt habe, weißt du, weil ich so versucht habe, das so und deswegen,
ja, das passiert halt. Aber witzigerweise, ne? Ja, aber witzigerweise beantwortest du trotzdem genau die Frage. Die Frage war nämlich, wie es das heute äußert und genau, wie du eigentlich dann anschließend die Frage, wie du dann dahin gekommen bist, jetzt doch mal eine Diagnostik zu machen auf das Thema ADHS. Also vielleicht das mal, bist du da selber drauf gekommen irgendwann? Hast du von außen Input bekommen, dass das sein könnte? Wie war das für dich?
Also ich bin ja vor 3 Jahren mit einer Psychotherapie angefangen sozusagen. Und im Endeffekt war mein Wunsch, als ich dahin gegangen bin, das hat auch meine Therapeutin jetzt nochmal retrospektiv so ein bisschen gesagt, optimiere mich. Also mein Wunsch war, hey, ich habe in meinem Arbeitsalltag massive Probleme, weil wenn ich eine Aufgabe anfangen will und ich fange erst um 15 Uhr an, dann ist es nicht so ganz arbeitsmarktkompatibel. Weder als Angestellte noch als Arbeitgeberin noch als, also das ist halt einfach schwierig, wenn du halt dann auch einfach sich mit Deadlines und so ein bisschen schwer tust und irgendwie ganz viel Druck erst brauchst, bis du dann mal das aus dem Knick kommst und so. Das ist auch nicht so wenig Stress. Ja, und im Endeffekt habe ich mir ganz oft vorgenommen, morgen wird's besser. Morgen wird's besser. Und ich habe immer versucht, mich selber zu optimieren und herauszufinden, okay, wie kriege ich das hin, dass es morgen besser wird? Wie kriege ich das morgen hin, dass es besser wird? Und das habe ich alleine nicht geschafft. Es wurde ja nicht besser, egal was ich probiert habe. Also es gibt dann tolle Tipps wie mach dies oder mach das und das hat halt alles nicht funktioniert. Also diese ganzen Optimierungsstrategien, das funktioniert dann so 2, 3 Tage, aber dann, ja, so. Und gleichzeitig aber immer so, ich habe es noch nicht genug probiert. Ich müsste es noch ein bisschen mehr probieren. Okay, wenn ich es noch ein bisschen mehr probiere. Okay, morgen aber. Und ich weiß nicht, wie oft ich mir gesagt habe, ja, morgen wird das. Und das hat nicht geklappt. Und dann bin ich in Therapie gegangen und habe gesagt, so, hallo, ich habe da ein Problem. Ich würde da gerne was optimieren, ich kriege das gar nicht hin. Und wie mache ich denn das jetzt? Und wie kann ich das verbessern? Und da ist meine Therapeutin dann natürlich gar nicht drauf eingegangen, weil das war natürlich überhaupt nicht das Problem. Genau, also da haben wir halt dann über verschiedene Sachen gesprochen. Dieses krasse Prokrastinieren kann zum einen halt eben von ADHS kommen, es kann aber auch andere Ursachen haben. Also wenn du zum Beispiel, so wie ich, mit sehr, sehr viel Leistungsdruck aufgewachsen bist, dann kann im Endeffekt eine sehr, sehr große Versagensangst auch ursächlich sein für so eine Prokrastination. Und dann hat meine Therapeutin gesagt, so, ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung das geht und wie ich ihnen helfen soll, wenn ich nicht genau differenzieren kann, weil die Symptome sehen sehr ähnlich aus teilweise.
Okay.
Und hat gesagt, so, ich brauche das jetzt, wir müssen da jetzt eine Diagnostik machen, aber ich bin schon nicht mehr objektiv, deswegen müssen Sie die bitte extern machen. Und damit wir hier vernünftig weiterarbeiten können, sozusagen.
Okay.
Und dann bin ich dahin gedackelt. Und ich hatte aber vorher, dadurch, dass bei YouTube das sichtbarer wird, dadurch, dass bei Instagram das irgendwie sichtbarer wird, hatte ich schon so irgendwie so ein Bauchgefühl, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Das ist so 2-3 Jahre her, dass ich mir das halt überlegt habe, ob das sein könnte. Habe dann da mich damit beschäftigt. Also ja, doch, kann ich mir vorstellen. Ich habe dann ganz lange die Diagnostik nicht gemacht, weil wenn ich die Diagnostik nicht mache, kann ich ja jederzeit sagen, ja, ich habe das. Stell dir mal vor, ich hätte das nicht gehabt.
Oh,
dann
okay,
wäre ja,
interessant.
Dann wäre ja das für mich ganz schrecklich gewesen, weil dann habe ich es ja tatsächlich einfach nicht hingekriegt. Und damit wäre ein riesen Versagensgefühl einhergegangen. Das heißt, für mich war so ein ganz bisschen das ADHS auch eine Ausrede, muss ich schon auch ehrlich sagen. So, also so ein, mittlerweile ist es keine Ausrede, sondern ich kann milder mit mir selber umgehen. Es schafft ein Verständnis für mich auf eine andere Art und Weise. Aber meine Angst war, was mache ich, wenn es nicht bestätigt? Und deswegen habe ich es ganz lange vor mir hergeschoben.
Und ich wollte, es ist ganz spannend, dass du gerade schon gesagt hast, dass es dich irgendwie ja doch zu entlasten scheint, es zu wissen. Weil die Frage wäre nämlich, was machst du mit der Diagnose? Wie hat dir das geholfen, jetzt zu wissen, was es ist? Das ist ja auch immer die Frage, ne? Geht man in die Diagnostik, was bringt mir das Wissen darüber, ne?
Es entlastet mich auf eine Art und Weise ein bisschen. Ich frage mich im Nachhinein, wie konnte man das vorher nicht sehen? Also auch als Kind, so, das war schon ganz schön offensichtlich so. Es ist ein bisschen Wut dabei. Wut darauf, dass mein Studium so viel einfacher hätte sein können, wenn man mich damals mit Medikamenten unterstützt hätte und vernünftig unterstützt hätte. Und einfach ich nicht mit diesem, ja, das ist schon schwierig, wenn du das Gefühl hast, alle kriegen das hin und du selber nicht. Also wenn ich bin sehr alleine gewesen mit diesem, ich muss was optimieren, das klappt hier alles nicht, ich krieg das nicht hin, ich versage. Na, also ich glaube, dass das sehr viel einfacher gewesen wäre, wenn ich das damals schon gewusst hätte. Aber nicht nur psychisch, sondern auch einfach wirklich, wenn ich Medikamente gehabt hätte. Also das muss ich noch so ein bisschen betrauern, weil das kriege ich nicht wieder zurück. Das ist einfach so, ja. Aber ich kann besser damit umgehen, indem dass ich einfach sage, okay, ich muss das nicht optimieren, sondern eine Lösung finden, die dazu passt und darf andere Wege gehen. Und ja, ich würd sagen, dass ich milder bin und nicht mehr dieses du musst, los.
Ja, das hört sich ja erstmal ganz so an, als wäre das tatsächlich eine Erleichterung, die Diagnose zu haben. Und vielen Dank, dass du uns da so persönlich jetzt nochmal mitgenommen hast, weil ich glaube, das ist auch, ja, wenn das dich schon dein Leben lang ja begleitet und du hast es am Anfang ja gesagt, dass es tatsächlich bei Mädchen und Frauen oft erstmal nicht erkannt wird oder nicht als Möglichkeit gesehen wird vielleicht. Ich erinnere mich auch noch, als ich in der Schule war, das war schon im Gymnasium, aber da war das so eine typische wilde Jungskrankheit und galt auch also ein bisschen verpönt als Modediagnose irgendwie. Jetzt haben sie ja alle ADHS. Ja, vielleicht machen sich die Eltern das auch nur leichter, das Leben damit. Ja, aber vielleicht machen die Eltern das Leben ihrer Kinder auch leichter damit, wenn sie wissen, was los ist. Weil dann kann man ja eben damit umgehen, ne? Und kann man eben nach Möglichkeit auch individuell dieses Kind dann betrachten und gucken, wie man helfen kann. Und du hast gerade schon angesprochen, es gibt Medikamente, die helfen, glaube ich, ne, die einfach helfen, dann hole mich einmal ab. Aber ich meine, also das Gehirn tickt ja irgendwie anders. Weißt du genau, was da los ist im Gehirn? Das Spannende eigentlich daran ist, ja wieder aus medizinischer Sicht.
Ja, ich muss sagen, so ganz habe ich es noch nicht verstanden. Ich weiß auch nicht, ob es abschließend geklärt ist, aber es scheint was mit dem Dopaminstoffwechsel auch zu tun haben. Also mit denen, dass das halt entweder ist es zu schnell weg oder und dadurch brauchst du davon eigentlich viel mehr. Dadurch bist du eigentlich auch immer so auf so einem Dopamin-Kick. Also du suchst eigentlich immer die nächsten, also so nochmal so ganz anders, aber halt der Dopamin, ja, Stoffwechsel, Gott, wissenschaftlich weiß ich das jetzt auch nicht. Ich weiß auch nicht, inwieweit man das tatsächlich weiß. Was aber spannend ist, ist, dass zum Beispiel einige ADHS-Medikamente, also zum Beispiel das Ritalin, das ist ja eines der bekanntesten, bei jemandem, der ADHS hat, ganz anders wirkt als jemand, der kein ADHS hat. Also, dass das denn deswegen einen großen Unterschied macht. Ich kann zu den Medikamenten gar nicht so viel sagen, weil ich es jetzt aus persönlichen Gründen aktuell noch nicht ausprobiert habe. Das steht noch bevor. Ich weiß nur, dass bei den Erfahrungsberichten mir zum Beispiel eine Bekannte letztens erzählt, dass ihre Tochter dann halt das bekommen hat und dann kam sie nach Hause. Mama, ich konnte gleichzeitig aufschreiben, was an der Tafel stand und dem Lehrer weiter zuhören. Und das mag so profan klingen, aber wenn du eigentlich nur eins von beiden kannst, weil du das gar nicht leisten kannst, dann ist es schon ein Ding. Und mich reizt am meisten so ein bisschen auch dieses rauszufinden, wie ist es, wenn man das nicht hat? Weil für mich ist das die absolute Normalität, dass in meinem Gehirn 7 Sachen gleichzeitig passieren und ich immer unter Strom bin und immer denke, also stillsitzen kann ich sowieso gar nicht, aber das ist dann so dieses, okay, was mache ich jetzt? Okay, und na, dass halt immer in meinem Kopf sich irgendwas dreht und immer irgendwas los ist und ich immer was zu tun haben muss, weil ich sonst das nicht gut aushalten kann. Das ist so ein bisschen, aber gleichzeitig ist es wieder diese Situation, okay, wenn ich das jetzt ausprobiere und ich dann merke, wie viel geiler es ist, dann fühle ich mich um die letzten Jahre vielleicht auch betrogen. Ich weiß es nicht. Also das ist wieder so eine kleine Überwindung.
Ja gut, das ist dann eine Herausforderung, nachvollziehbar. Aber es gibt die Möglichkeit, was zu tun. Genau, ich glaube, das, also ich habe es von anderen auch gehört, dass man es auch ausprobieren muss, was da einem auch helfen kann, ne? Und ob die Wirkung dann auch so ist, dass man das, dass das, das Leben irgendwie wirklich verbessern kann. Ist ja auch so spannend, weil am Ende des Tages ist ja die Frage immer so, wo muss man da reinpassen? Warum muss man irgendwie so ticken? Das eben schon gesagt, ich bin nicht arbeitsmarktkompatibel, ne? Also so dieser, wenn der Mainstream halt was anderes vorgibt und man da nicht ganz reinpasst, ist es halt einfach wirklich eine Challenge. Weißt du oder kennst du zufällig jemanden auch, der oder die in der Praxis ist, wirklich per TSC oder TFA-Tätigkeit hat oder ist und auch ADHS hat? Hast du da irgendwie schon mal Erfahrungsberichte gehört, wie das so im Praxisalltag dann funktioniert?
Ja, von einer Kollegin, und da hatte ich so das Gefühl, dass es ähnlich ist, solange der Termin da ist, funktioniert es. Also, weil dann einfach der Reiz sozusagen auf den Termin extrem groß ist. In dem Moment, wo aber quasi dieses danach ist, also den Bericht aufschreiben, die Rechnung fertig machen, also alles, was quasi dann wieder so krass eigenverantwortlich ist, ist eine riesen Herausforderung, weil was du vorhin beschrieben hast mit diesem, ja, dann hole ich mir ein Brötchen, dann den Lappen und dann dies und dann das. Das ist ja im Endeffekt am Computer dann auch so. Dann hast du, ach ja, da hat der ja noch eine E-Mail geschrieben. Ach, dem wollte ich noch das Medikament schicken. Ach, ich muss das Medikament noch bestellen. Das heißt, du springst ja dann auch beruflich von eins ins andere. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass so Praxen, die so organisiert sind, wo du ein sehr offenes Konzept hast oder vielleicht irgendwie noch die TFA, den Computer mit im gleichen Zimmer, dass das einfach viel zu viele Reize sind und dass man eigentlich wirklich nur sein Behandlungszimmer und sonst nichts braucht, weil man sonst zu viel irgendwie gedanklich hin und her springt und den Gedanken nicht klar zu Ende fassen kann. Also was ich finde, was hilft, ist so Handlungsstränge von A bis Z. Also ja, was halt auch zum Beispiel eine Herausforderung sein kann, ist, wenn Chaos ist oder es ist unordentlich im Behandlungszimmer, dann sieht man das nicht so wirklich. Also man muss das voll trainieren, Unordnung als Unordnung wahrzunehmen, weil das was ist, was man manchmal gar nicht so auf dem Schirm hat. Das heißt, manche Reize, die für andere total offensichtlich sind, nimmt man gar nicht so wahr. Und andere Reize, die halt total offensichtlich sind oder nicht so offensichtlich sind, nimmst du dann viel eher wahr. Und deswegen ist das manchmal so, ja, ich sehe das dann halt. Also so blöd, aber ich sehe dann halt nicht, dass da noch was liegt. Und das ist natürlich, ja, da muss man halt schon auch schauen, dass das halt irgendwie, entweder hast du eine richtig gute TFA, die dich da rettet und das irgendwie vor und nachbereitet. Und, aber da wäre natürlich auch schön, dass die TFA das weiß und sagt so, hey, ich bin halt kein Idiot, ich lasse dich das nicht alles aufräumen, weil ich das irgendwie witzig finde, sondern, ne, also dass man das vielleicht auch irgendwie sichtbar macht. Und ich habe es ja bei mir so gelöst, dass die ganze Nachbereitung, also alles, was im Endeffekt die Gefahr ist, dass ich es aufschiebe, mache ich nicht selber. Und da habe ich einfach akzeptiert, das kann ich nicht, kriege ich nicht hin. Aber deswegen, da weiß ich, dass die Kollegin da struggelt, quasi die Akteneinträge zu machen und solche Sachen.
Ja, interessant, ja. Interessante Herausforderungen, also dass das so kommt. Ja, ich meine, ich glaube, das Tolle ist wirklich, wenn man es weiß, kann ich mir gut vorstellen, kann man drüber sprechen, ne? Kann man klare Erwartungshaltungen auch haben auf allen Seiten. Ich kann es auch vorstellen, also auch wenn man selber nicht betroffen ist, aber vielleicht ein Verständnis für Kollegen vielleicht zu entwickeln, denen es so geht, ja, und ein gutes Miteinander zu haben. Und dann jeder kann dann so seine, ich sag mal, seine Kompetenzen ausspielen. Das bin ich ja immer ein großer Fan von. Und auch wenn jemand mit ADHS einfach am Start ist, dann ist es so und es ist vielleicht eine Chance, wenn es alle wissen, Wege zu finden, das Leben insofern zu vereinfachen oder so zu strukturieren, dass halt alle Bescheid wissen und jeder seine Rolle einfach einspielen kann und das, was er gut kann. Ne, du hast ja gerade auch gesagt, zu akzeptieren auch vielleicht, dass ich kann das einfach nicht so leisten oder es ist einfach sinnvoll, um zu entlasten, dann auch nicht da immer hinterher zu rennen und sagen, das muss ich aber alleine schaffen. Da haben wir ja schon ganz viel drüber gesprochen, ne? Wie schwierig das ist, dieses Abgeben und auch zu sagen, ich kann das nicht oder es macht viel mehr Sinn, wenn es jemand anders übernimmt, weil dann weiß ich, es ist gemacht und ich habe es einfach nicht mehr in meiner in meiner To-Do-Liste, ob es jetzt imaginär ist oder ein Zettel ist, weil ich weiß, es ist einfach eine riesen Herausforderung. Und wir haben ja ganz viel schon darüber gesprochen, auch was ja bei dir auch im Unternehmen läuft. Da sind ja so viele Themen als Inhaberin, als Geschäftsführerin. Und wenn man dann diese Challenge noch hat, kann ich mir vorstellen, also ich merke bei mir selber schon und ich glaube, dass ich nicht betroffen bin, auch die eine oder andere Herausforderung, aber das wäre, glaube ich, vermessen zu sagen, dass ich auch in diese Richtung gehe und weiß ja auch, wie viel Challenge da schon ist. Und wenn das noch dazu kommt, kann ich mir nur mit meiner Perspektive, die ich jetzt habe, durch unser Gespräch oder durch auch Gespräche mit anderen, die betroffen sind oder eben durch so Awareness über Instagram und Co. mir vorstellen, das ist eine Herausforderung, das anzuerkennen für sich selber, aber dann eben auch zu sagen, hey, dann komm, dann gebe ich es ab und ich weiß, das ist gemacht, die wichtigen Punkte. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, ne, dass du so einen Teil hast mit E-Mail-Beantwortung oder so, wenn das einfach eine Herangehensweise ist, die einfach super anstrengend ist, dann jemanden zu haben, wo du weißt, ey, die macht es gut. Und ich habe das einfach nicht mehr als zusätzliche Mental Load einfach an der Stelle, ne? Dieses Moment, das hast du ja aus deiner Studienzeit berichtet, wie dieses zu sehen, andere kommen ja scheinbar so gut klar, aber warum kann ich das nicht? Das ist ja zusätzlicher Ballast, den man sich auflädt. Wenn im Kopf eh schon so viel los ist, kann ich mir vorstellen, dass das ganz schön crazy ist. Und ich finde aber, muss ich sagen, das ist dann doch immer wieder beeindruckend, wenn wir auch jetzt hier sprechen, du hast ja eben schon gesagt, da läuft auch parallel was ab. Und da kommt noch der ein oder andere Gedanke dazu, wenn wir uns hier unterhalten. Wie gut es aber dann doch auch im Podcast klappt, finde ich, dass du, also ich finde immer sehr, sehr fokussiert durch diese Themen leitest, wo ich manchmal denke, boah, hat sie das jetzt noch aufgeschnappt? Wie kommt sie jetzt auf den Gedanken? Ich muss sagen, das kann ja auch eine Superpower vielleicht sein, dass da die ein oder anderen fixen Ideen noch reinkommen.
Ja, aber also zum Beispiel, während wir hier sitzen, ne, also ich habe so Fidget Spinner in der Hand zum Beispiel, ne, also so kleine Magnetbällchen, mit denen ich hier rumspiele, das hilft mir total. Was für viele total irritierend sein mag, ist, ich spiele ganz viel am Handy, während ich mich unterhalte. Ich glaube, dass das total irritierend ist, weil ich die Leute dann nicht angucke, aber das passiert auch im Privaten ganz viel, dass wenn Leute bei mir in der Küche sitzen, dann rede ich mit denen und spiele am Handy, weil dann ist mein Gehirn auf eine Art und Weise so beschäftigt, dass ich Kapazität für das Gespräch habe. Oder wenn zum Beispiel ich Mitarbeitergespräche führe, führe ich die, während ich mit den Hunden Gassi gehe. Das klingt total absurd, aber beim Gehen ist mein Gehirn genau die Art und Weise ausgelastet und beschäftigt. Ich muss die Runde gehen, die ich kenne. Also ich darf jetzt nicht noch entscheiden, ah, wo gehe ich hin, sondern ich gehe immer die gleiche Runde. Das ist für mich ganz wichtig, wegen dieses Zeitmanagements, was ich angesprochen habe. Ich muss die gleichen Runden gehen, weil sonst weiß ich nicht, wie lange sie dauern. Das heißt, ich habe quasi Runden, die eine dauert so lange, die nächste so lange und die nächste so lange und dann weiß ich, okay, jetzt muss ich nicht entscheiden, oh Gott, wie viel Zeit habe ich noch, sondern ich gehe dann einfach diese Runde und weiß, okay, ich bin zum richtigen Zeitpunkt wieder da. Und klar muss ich dann manchmal die Hunde zurückpfeifen, weil die irgendwie Quatsch machen, aber die funktionieren relativ gut, dass ich dann Gespräche mit Kolleginnen führen kann, weil ich dann quasi die richtige Aufmerksamkeit habe. Deswegen habe ich mir zum Beispiel auch ein Walking Pad gekauft, dass ich also das habe ich auch schon gemacht mit meiner Kollegin, dass wir ein Meeting machen. Sie teilt ihren Bildschirm, das ist dann bei mir auf dem großen Fernseher und ich laufe einfach währenddessen und dann reden wir drüber, weil dann ist mein Gehirn auf die richtige Art und Weise ausgelastet und dann kann ich gut arbeiten und dann sehe ich auch die Sachen sofort. Und ich glaube, was du eben angesprochen hast, dieses Thema Superpower, also ADHS heißt ja nicht, dass wir uns nicht konzentrieren können, sondern ADHS heißt, dass wir uns nur auf die Sachen konzentrieren können, die uns interessieren. Und wenn wir wenn wir ein Thema haben, das uns interessiert, dann können wir auch in so einen sogenannten Hyperfokus kommen und dann vergessen wir alles um uns herum und dann bin ich extrem fokussiert und extrem konzentriert und dann kannst du in der Zeit auch nicht so viel mit mir anfangen. Das Problem ist, dass dieser Hyperfokus selten auf das kommt, was gerade nützlich ist. Keine Ahnung, auf so völlig random Shit, so keine Ahnung, also dass ich mich dann mit so bestimmten Themen irgendwie megamäßig auseinandersetze und das manchmal einfach, keine Ahnung, ich hatte so eine Keuzuchtphase, weißt du, wo ich dann einfach alles recherchiere zu Keuzucht und so ein Kram, also ich habe gar keine Keuz, weißt du, so, also oder irgendwas ausrechnen möchte oder so. Also das sind dann so Sachen, wo ich mich damit da beschäftige und so, ach ja, wusstest du, und man kann dann so und so die Teichsysteme machen und da gibt es die und die verschiedenen. Ja, ich habe gar keinen Teich. Ja, also das bringt mir ja wirklich nun überhaupt gar nichts. So. Und das kommt dann halt selten in so passenden Situationen. Aber gleichzeitig geht es halt auch mit einer hohen Kreativität einher. Weil wenn dein Gehirn die ganze Zeit arbeitet, ballerst du halt auch Ideen raus. Und die, wenn man die nutzen kann und die irgendwie gebündelt kriegt, dann ist das schon echt auch cool und hilfreich. Und das ist wieder ein Moment, wo ich sage, oh, will ich die Tabletten nehmen? Weil dann nehme ich mir ja auch die positiven Seiten. Vielleicht, so mein Vorurteil, ob das dann stimmt. Keine Ahnung, sage ich euch, wenn ich die Tabletten da probiert habe. Aber na, also das ist schon auch cool. Und was es halt auch ist, es ist halt auch eine Impulsivitätsstörung. Das heißt, dass halt man teilweise sehr, sehr impulsiv handelt und auch ich teilweise sehr impulsiv irgendwelche Entscheidungen treffe. Und das ist, glaube ich, einfach manchmal in der Selbstständigkeit hilfreich, weil es bestimmte Dinge gibt, über die ich nicht ewig lange nachdenke. Also auch im Privaten nicht, aber halt auch beruflich nicht, weil ich sage, ich mache das jetzt einfach. Und viele sagen, ja, aber hast du keine Sorgen? Natürlich denke ich auch viel über Dinge nach. Ne? Mein Gehirn macht ja keine Pause. Aber über manche Dinge denke ich tatsächlich nicht nach, sondern entscheide sie und dann mache ich das. Und dann habe ich halt eben mal kurz Ware für viel Geld bestellt, aber wird schon. Ja, also und ich glaube, dass das deswegen auch Mut ausgelegt, als Mut ausgelegt werden kann von anderen. Aber im Echt habe ich über manchen einfach nicht so gründlich nachgedacht, sind manche Sachen. Aber gut, das müsste man dann halt einfach nochmal in die Tiefe gehen. Aber das ist so was, was mir natürlich auch viel Energie gibt oder viel Kreativität oder viele Ideen. Die müssen nur irgendwie gebündelt werden. Das ist die Herausforderung. Aber wenn man sie bündelt, dann ist es schon auch cool. So.
Sehr gut. Ich glaube, wir haben einen super Einblick bekommen, was ADHS so ein bisschen ist und vielleicht, wie gesagt, die eine oder andere sich hier wiedererkannt oder jemand aus seinem Umfeld wiedererkannt. Ich glaube, unsere Intention heute war einfach mal über das Thema zu sprechen, weil das ist einfach was Platz haben darf und Platz haben muss. Es betrifft einfach, glaube ich, viel, viel mehr Menschen. Da habe ich jetzt tatsächlich gar keine Zahl zu, aber ich weiß, dass viele Menschen betroffen sind, die auch lange nicht diagnostiziert waren. Und ich habe in meinem Umfeld auch interessanterweise in diesem unternehmerischen Umfeld einige, die sagen, ja, ich bin diagnostiziert. Leute, die mich immer wieder inspirieren und beeindrucken, gerade übrigens wegen dieser Entscheidungsfreudigkeit und wegen dieser Risikobereitschaft, die vermeintlich dahinter steckt, aber die vielleicht einfach damit, wie du es gerade gesagt hast, einhergehst, dass halt die Entscheidung einfach getroffen wird und dann, ja gut, dann muss man halt jetzt damit leben. Also es kann eben auch, es muss eben kein Hindernis sein und ich glaube, das ist einfach, dass wir heute das einfach mal aufmachen konnten und darüber sprechen konnten. Mich würde sehr interessieren, ob es auch mehr Leute in den Praxen gibt, die das auch betrifft und wie so ein Praxisalltag tatsächlich auch davon beeinflusst ist. Das würde mich tatsächlich interessieren. Also wenn uns jemand zuhört, gerne mal melden, Bezug nehmen dazu. Wäre glaube ich ziemlich spannend, da mal mehr drüber zu erfahren.
Ich glaube, dass halt einfach auch die Hauptherausforderung ist dieses Zeitmanagement. Ne? Also weil ich habe, als ich meine Praxis gegründet habe, habe ich bei einer Kollegin mal hospitiert in einer Kleintierpraxis und die hatte ein Zeitmanagement, das war unglaublich. Also die war so, ja, dann bin ich mit dem Termin fertig und dem Termin. Ah ja, dann muss ich dem schnell die Narkose schieben, weil dann schläft der genau, wenn ich dann operieren möchte. Und die hat einfach die Sachen unglaublich jongliert und wusste ganz genau, wie viel Zeit braucht sie für welche Sachen. Und dadurch konnte sie Prozesse teilweise auf eine Art und Weise parallel schalten. Und damit war sie quasi schneller fertig mit ihrer Arbeit als viele andere, die das dann eben nicht können und sagen, okay, ich muss das jetzt halt machen. Keine Ahnung, wie lange es dauert, aber ich mache das jetzt. Und das, was ich halt gesagt habe mit diesem Wartemodus, ne, das ist halt, das führt bei mir dazu, dass ich alles, was offen geblieben ist, nach Feierabend machen muss. Und dadurch kann ich mir halt vorstellen, dass du dann halt auch in der kurativen Praxis eigentlich sehr viel länger bleibst, als man, wenn man ein anderes Zeitmanagement hätte, vielleicht bleiben müsste. Und damit gebe ich quasi schon wieder die Schuld. Aber ich glaube, das wird einfach auch eine Riesenherausforderung sein. So, wie lange dauert ein Termin? Wie lange kann ein Termin dauern? Wie lange kann ich mir für was nehmen? Wie lange dauert welche Aufgabe? Also solche Sachen. Weil das sind ja auch bei mir in der Ernährungsberatung, habe ich Ernährungsberatung oder Folgeberatung. Das heißt, ich habe halbe Stundentermine und Stundentermine. Wenn ich aber jetzt in der kurativen Praxis bin, habe ich ja viel mehr Arten von Terminen, die noch ganz unterschiedlich lange dauern und dann hier noch ein Ultraschall, der braucht aber länger oder das. Also das finde ich halt auch, ne, so wie ich halt in meinem Alltag sagen kann, okay, ich habe jetzt 3 Hundegassi-Runden und dann suche ich die raus, wie ich Zeit habe. Aber wenn du halt so viele komplexe Behandlungen hast, dann hast du ja auch ganz lange unterschiedlich Zeit, die es braucht. Und das dann zu kalkulieren und zu planen, boah, das stelle ich mir in einem kurativen Alltag schon auch noch schwieriger vor. Also.
Ja, ist eh schon eine Herausforderung, glaube ich, für alle. Und dann aber mit dem Thema noch on top, da seinen Weg zu finden, glaube ich auch, dass es wirklich, wirklich eine Herausforderung ist für alle Beteiligten, dann da was zu finden. Vielleicht wieder ein Plädoyer
finden, du verlierst halt auch alles. Ne? Also wenn du halt nie weißt, wo dein Stethoskop ist oder keine Ahnung, was du halt wieder irgendwo hingelegt hast, weil, ja, keine Ahnung, dann ist das halt, also ne, solche Kleinigkeiten, so dieses, ah ja, ich will Blut abnehmen, so, warte, wo waren die Sachen, wo habe ich die letztes Mal hingelegt? Ne? Also das ist halt so, das kriegt man dann teilweise nicht bewusst mit. Ja, dann sind die Sachen irgendwo. Und dann. Also man ist eigentlich auch, also ich bin so viel Zeit des Tages damit beschäftigt, meine Sachen zu suchen.
Dass alle einen AirTag bekommen. Bimmelt's immer. Ich mache das ja mittlerweile, das ist meine liebste Funktion mittlerweile, einfach nur über das iPhone und alles, wo ist oder klingelt irgendwo was. Ah, da ist es. Sehr gut. Ja, krass. Ja, cool. Ja, vielen Dank, dass du uns da den Einblick gegeben hast. War auch für mich nochmal sehr aufschlussreich, wie so dein Tag so aussieht, nochmal aus der Perspektive und wie so deine Herausforderungen sind und auch, was du so aus der Praxis erzählen kannst, wo du es weißt, dass jemand betroffen ist davon einfach. Fand ich jetzt sehr inspirierend. Herzlichen Dank für die Folge, meine Liebe.
Gerne. Dann
würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis nächstes Mal. Ciao.